Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
2011 hat der Bundestag parteiübergreifend den Ausstieg aus der Atomenergie beschlossen. Derzeit sind in Deutschland noch 3 Atomkraftwerke in Betrieb, Isar 2, Emsland und Neckarwestheim 2. Am 31. Dezember sollten auch die runtergefahren werden, doch ja, wegen der aktuellen Energiekrise werden die Meiler noch einige Monate weiterlaufen, spätestens bis zum 15. April 2023. Und dann, was passiert mit den abgeschalteten Anlagen und Geländen? Welches Potenzial bieten sie architektonisch, ästhetisch, gesellschaftspolitisch? Damit befasst sich eine neue Ausstellung im Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung in Berlin. Nach der Kernkraft heißt sie Konversionen des Atomzeitalters. Stefan Rettich leitet das Projekt. Er ist Städtebauprofessor an der Uni Kassel und gibt ein umfangreiches Buch zu diesem Thema heraus. Guten Abend, Herr Rettich.
Guten Abend.
Ja, müssen Atomkraftwerke nach Ablauf ihrer Nutzung verschwinden, weil sie radioaktiv kontaminiert sind, oder ist das gar nicht zwingend erforderlich?
Ja, das denkt man immer. Natürlich sind die Kraftwerke kontaminiert durch die Nutzung, aber der Rückbau eines Kraftwerks läuft so nach dem umgekehrten Zwiebelprinzip. Ja, Sie müssen sich das so vorstellen, dass zunächst die kerntechnische Anlage ausgebaut wird und dann alles, was noch irgendwie kontaminiert war, Leitungssysteme, auch Teile von Bauwerken, die kontaminiert waren, werden herausgebrochen. Und dann kommt der Zeitpunkt X, bei dem dieses Kraftwerk freigemessen wird. Und dann ist es sozusagen nicht mehr kontaminiert und wird aus dem Atomgesetz entlassen.
Das heißt, das ist dann pure Architektur?
Es ist pure Architektur. Es fehlt dann eben sozusagen die kerntechnische Anlage. Mhm. Und da setzt jetzt eben so die Möglichkeit ein, über Nachnutzungen nachzudenken. Und
Welche Potenziale stecken denn in diesen Bauten? Also was wäre architektonisch möglich? Was könnte man damit machen?
Schwierig ist vielleicht die Lage, dass sie ja peripher liegen. Aber wenn Sie sich andere Kraftwerke anschauen, die umgebaut wurden, die Tate Modern ist ein altes Kraftwerk mit einer gigantischen Turbinenhalle. Solche Turbinenhallen gibt es in den Kraftwerken auch. Die Battersea Power Station wurde gerade umgebaut, in London ebenfalls. Da ist eine Shopping Mall eingezogen. Man muss sich natürlich für diese Bauwerke in dieser peripheren Lage andere Nutzungen ausdenken. Aber grundsätzlich sind es gigantische Räume, die Sie da drin auch erfahren. Ich vergleiche es immer mit der Montanindustrie. Also man hat ja eigentlich den Strukturwandel der Montanindustrie, der Ende der 50er eingesetzt hat, lange nicht verstanden als baukulturellen Prozess. Und erst mit der Zeche Zollverein ist es so richtig in den Mittelpunkt gerückt, die jetzt ja Weltkulturerbe ist, UNESCO-Weltkulturerbe. Mhm. Und dieses Potenzial bringen die Kraftwerke von ihrer Monumentalität auf alle Fälle mit.
Aber Atomkraftwerke brauchen vielleicht stärker als andere Industriedenkmale einen Imagewandel, oder? Das Image ist einfach sehr mies.
Da haben Sie absolut recht. Das Image ist sehr, sehr mies. Und natürlich hat man auch Ängste, ne? Also wir waren selbst dann in mehreren Kraftwerken, die in verschiedenen Rückbauphasen sind und man hat tatsächlich so ein bisschen Angst. Ja. Aber ich denke, man muss eben jetzt gerade Bilder erzeugen, mit denen man sozusagen den Wert der Räumlichkeiten und der Bauwerke schafft. Und man muss, glaube ich, eben auch die gesellschaftspolitische Dimension stärker in den Vordergrund rücken, weil immerhin sind es ja sehr umstrittene Bauwerke, denen sich unsere Gesellschaft gespalten hat. Ja. Und in der Denkmalpflege gibt es dafür den Begriff des unbequemen Denkmals, ja, über den man eigentlich viel mehr über die Geschichte erzählen kann, als über die netten Schlösser und Burgen, die wir alle gern unter Denkmalschutz stehen und umnutzen.
Das heißt, Sie fordern eigentlich, dass man Atomkraftwerke unter Denkmalschutz stellt?
Ja, also wir haben in dem Buch, das ich herausgegeben habe, ist auch ein Beitrag des Denkmalpflegers Michael Bastken. Und er sagt zum Beispiel, eine wesentliche Voraussetzung für ein Denkmal, für eine Denkmalschutzstellung, ist die Seltenheit. Und wir haben in Deutschland an 21 Standorten sind 31 Leistungsmeiler gebaut worden. Und in dem Moment, in dem das erste rückgebaut wird, sagt er, findet diese Seltenheit Anwendung, weil die am Verschwinden ist, diese Bautypologie. Also das ist ganz klar, aus denkmalpflegischer Sicht kann man das so bewerten. Und ich denke schon, wir müssen auf jeden Fall 1, 2 oder 3 dieser Dinosaurier des Atomzeitalters in irgendeiner Form erhalten und für die Zukunft irgendwie erfahrbar machen.
Hm. Was hat man denn bislang mit ehemaligen Kernkraftwerken gemacht? Also gibt es da schon irgendwelche Erfahrungen, was funktioniert, was nicht?
Naja, es gibt ja die Beispiele, die nie ans Netz gingen. Das ist der Schnelle Brüder in Kalkar, der ist heute ein Freizeitpark und Tagungszentrum. Ich glaube, so eine Art von Ramschnutzung sollte man eigentlich nicht irgendwie einziehen lassen. Es gibt auch in Zwentendorf in Österreich auch ein Kraftwerk, was nie ans Netz ging. Das ist auch sozusagen so eine Event-Location geworden. Also ich denke, das ist mit Sicherheit auch eine Option für eins der Kraftwerke, weil natürlich die Räumlichkeiten auch monumental sind. Man kann Konzerthallen einbauen beispielsweise. Aber ich denke, man sollte auf jeden Fall eins dieser Kraftwerke als Atomkraftwerk-Museum erhalten.
Ein Museum der Atomkraft. Ja. Welches wäre dafür prädestiniert?
In der Auseinandersetzung, wenn man sich damit auseinandersetzt, ist es eben ganz klar Biblis eigentlich. Und zwar, weil also Biblis wirklich der Symbolträger für den Protest ist und für die Spaltung der Gesellschaft. Dort haben die ganz großen Demonstrationen stattgefunden, 1982 die größte Demonstration der Nachkriegszeit, die verboten wurde und wo es ganz gewalttätige Auseinandersetzungen gab zwischen der Exekutive und den Demonstranten. Und daraufhin gab es Verfassungsklagen und das Bundesverfassungsgericht hat dann im Nachgang den sogenannten Brockdorf-Beschluss erlassen. Und das Bundesverfassungsgericht hat den Gesetzgeber daran angemahnt, dass er verpasst hat, die Änderung der Gesellschaftsstruktur im Grundgesetz irgendwie anzupassen. Mhm. Also man spricht von den neuen sozialen Bewegungen, auch von der Studentenbewegung, wo es diese großen Auseinandersetzungen gab. Und daraufhin musste das Grundgesetz und das Versammlungsgebot irgendwie musste neu gefasst werden.
Es sind wirklich sehr, sehr viele Themen und Debatten, Diskurse, die da dranhängen und die man auch eben nochmal neu schreiben könnte, nochmal neu denken könnte und eben auch ja bewahren könnte für die Nachgeborenen. Denn das wäre ja fatal, also die Atomkraftwerke komplett aus der Wahrnehmung, aus dem Gedächtnis zu löschen, auch mit Blick auf die Abfälle, die da ab 2050 für 1 Million Jahre eingelagert werden sollen.
Da sprechen Sie ein ganz wichtiges Thema an. Der Rückbauprozess würde so ablaufen, dass nach 10 bis 15 Jahren ist der nukleare Rückbau passiert und dann nochmal vielleicht 5 Jahre für den Rückbau der Architektur. Und dann wären die vom Erdboden verschwunden und die nachfolgenden Generationen wüssten gar nicht mehr, woher der Müll kommt. Ja. Und ich denke, das wäre, also so ein Kernkraftwerk wäre ein ganz wichtiges Medium der Vermittlung. Ja, also Architektur als Vermittlung von diesen Abfällen, die da sozusagen von Generationen verantwortet werden müssen, die sie gar nicht verantwortet haben. Ja, also von daher ganz wichtig. Ja.
Wie konkret sind denn die Konzepte, die Sie in Kassel mit Studierenden erarbeitet haben? Also wäre davon tatsächlich was realisierbar?
Naja, also wie gesagt, eins dieser Konzepte drehte sich um ein Kernkraftwerkmuseum für Brockdorf. Also ich denke schon, dass das realisierbar wäre. Man sieht es ja sozusagen bei der Tate Modern, dass ein Museum in irgendeiner Form möglich ist in Kraftwerken oder in der Zeche Zollverein eben auch, in der Kohlenwäsche. Andere Themen waren, die sich mit der Monumentalität auseinandergesetzt haben, also zum Beispiel die Kühltürme. Ja. In Gundremmingen steht der größte Kühlturm der Republik, da passt das Westwerk des Kölner Domes rein. Mhm. Also so ein gigantisches Bauwerk. Das einfach mal als Raum per se zu erhalten, ist schon eine ganz wichtige Geschichte sein. Und dann spielt natürlich, und das wäre jetzt so eine ganz pragmatische Lösung, energetische Nachnutzung könnte Einzug halten. Wir wissen, dass wir Wasserstoffspeicher benötigen und wir wissen, dass wir die dort benötigen, wo die erneuerbaren Energien ankommen. Mhm. Und da sind ebenfalls wieder die nördlichen Standorte sehr prädestiniert. Das ist zum Beispiel Brunsbüttel, wo die Westküstenleitung Schleswig-Holsteins anlandet und dann in den Südlink den Strom transportiert nach Baden-Württemberg und Bayern. Und auch bei Brockdorf entsteht auch so ein Knoten in Richtung Südlink. Also von daher werden beide Standorte auch als Nachnutzungsstandorte für die Speicherung von Wasserstoff und für die Wiederverstromung von Wasserstoff natürlich prädestiniert. Und da könnte man die Bauwerke nutzen.
Ja, und dieses Museum der Atomkraft, das Sie vorschlagen, ist doch eigentlich dann ein super Projekt für die erste grüne Kulturstaatsministerin.
Das wäre eigentlich ein sehr, sehr gutes Projekt, vor allem, weil da sehr, sehr viel graue Energie drin steckt, die ja sozusagen sonst abgerissen werden würde und deponiert werden müsste.
Nach der Kernkraft, Konversionen des Atomzeitalters. Diese Ausstellung ist bis zum 15. April in Berlin zu sehen, im Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung. Und das von Stefan Rettig mit herausgegebene Buch ist im Jovis Verlag erschienen. Herr Rettig, danke Ihnen fürs Gespräch.
Gerne.